In diesem Sommer sind wir in unserem Urlaub ungeplant in eine Bilderausstellung geraten. Wir wollten uns eigentlich einen Nachbarort anschauen, weil es dort eine Ruine gab oder so eine alte Ruinenstadt, die ausgegraben wurde, und die wollten wir uns gern anschauen. Und eins der Gebäude war offen, wir durften da rein, und daher war eine Bilderausstellung. Irgendein Künstler dieses Landes oder vielleicht auch der Region, ich weiß es nicht, hat dort seine Bilder ausgestellt in mehreren Räumen. Und das waren so Bilder, die man nicht genau deuten konnte. Also es waren jetzt nicht Gegenstände oder Menschen oder Ähnliches dort abgebildet. Das war schon sehr abstrakt. Ich bin nun kein Künstler und auch keiner, der sich mit sowas auskennt. Und trotzdem fängt man unweigerlich an, diese Sachen zu erklären. Man versucht, sich da irgendwie einen Reim drauf zu machen. Warum jetzt diese Linien da so verlaufen? Und warum nimmt er gerade diese Farben und dieses Gold dabei? Ja, keine Ahnung. Würde ich es mir im Wohnzimmer aufhängen oder nicht? Ähnliche Gedanken macht man sich dazu. Vielleicht geht es euch auch ähnlich, wenn man irgendwie Fotos guckt oder Bilder schaut. Man fängt unweigerlich an, Dinge zu erklären und etwas zu finden, was man bereits kennt. Ich denke, uns wird es heute so bei dem Gleichnis auch gehen. Wir werden Dinge haben, die wir verstehen, die wir kennen, die werden wir auch erklären können. Es wird Dinge geben, die wir nicht verstehen. Die werden ein Rätsel sein für uns. Und manche Rätsel bei Bildern und Gemälden lösen sich in dem, dass man den Künstler studiert. Dass man genau weiß, was hat ihn angetrieben? Wie ist der Mensch sozialisiert worden? Wie ist er groß geworden? Was hat ihn geprägt? Wer waren seine Lehrer? Wo ist die Schule, woher er herkommt, wo er das Malen gelernt hat? Wenn man ihn etwas besser versteht und auch seine Botschaft versteht, kann man seine Bilder verstehen. So wird es uns auch bei biblischen Gleichnissen gehen. Wir werden sie besser verstehen, wenn wir den Künstler, den Herrn Jesus, besser verstehen. So werden sich manche Rätsel einfach auftun. Aber es wird auch Rätsel bleiben, oder es werden Dinge auch als Rätsel einfach bleiben. Die werden wir nicht erklären können, und das wird uns auch heute in diesem Gleichnis ähnlich gehen. Es gibt einfach Passagen, die ich nicht erklären kann, die man nicht erklären kann, wo die Bibel keine klare Antwort gibt. Und man kann sich das einfach so erklären, wahrscheinlich ist es für die Kernaussage dieses Vergleiches, dieses Gleichnisses nicht wichtig, zu wissen, was es bedeutet. Kinder, euch möchte ich zunächst ganz herzlich danken für dieses Stück. Sehr beeindruckend, also ihr habt mich absolut abgeholt und mich mitgenommen, obwohl man das Stück kennt, so von der Geschichte her, packt es doch einen immer wieder, dieses zu spät. Wenn wir gleich den Bibeltext lesen werden, wird euch vielleicht auffallen, dass es da gewisse Unterschiede gibt zu dem, wie ihr das gespielt habt und zwischen dem, wie die Bibel die Geschichte erzählt. Und ich möchte nicht, dass ihr euch da irgendwie schlecht fühlt oder sagt, ach, keine Ahnung, was haben wir da jetzt falsch gemacht, sondern das Stück, das ihr gespielt habt, wurde einfach für das Musical aufbereitet. So lässt sich das wahrscheinlich besser darstellen. Aber die Bibel beschreibt die Geschichte ein wenig anders, und so möchte ich euch herausfordern, so ein bisschen Detektive zu sein. Vielleicht findet ihr ein paar Unterschiede. Die Geschichte finden wir in Matthäus 25. Es ist ein etwas längerer Abschnitt. Ich werde aus der Schlachterübersetzung lesen. Wenn jemand mitlesen möchte, vielleicht können wir auch den Text einblenden, wenn es hilfreich ist. Matthäus Kapitel 25 von 1 bis 13. Das ist der Abschnitt, in dem wir dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen finden. Matthäus 25 von 1 bis 13. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen, um dem Bräutigam entgegenzugehen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam um die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Der Vers 1 ist quasi die Überschrift. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nehmen und dem Bräutigam entgegengehen. Das ist erstmal so, sage ich mal, die Überschrift dieser Geschichte. Und hier erfahren wir schon mal so ein paar ganz allgemeine Dinge. Es handelt sich um 10 Personen, die als Brautjungfrauen bezeichnet werden. Alle diese 10 werden mit dem Himmelreich verglichen. Alle 10 machen sich bereit, dem Bräutigam zu begegnen. Und alle diese 10 haben ihre Lampen dabei. Das erstmal so ganz allgemein als Information. Nun stellt sich die Frage, wer ist der Bräutigam? Auf wen warten die da? Weiter in der Geschichte erfahren wir, das sagt Jesus selbst, ich bin es, Jesus selbst. Er ist der Bräutigam, der die Braut abholen möchte. Nun, wir lesen aber nicht von einer Braut. In der gesamten Geschichte kommt keine Braut vor, sondern nur 10 Jungfrauen oder Brautjungfrauen. Die Brautjungfrauen sollen die Gemeinde darstellen, aber wir sind es meistens gewohnt, dass man es mit einer Braut vergleicht. Aber wenn man genau hinschaut in der Bibel, gibt es viele Vergleiche für die Gemeinde. Es ist einmal die Braut, manchmal sind es die Gäste, manchmal ist es die Verlobte oder die Geliebte und manchmal sind es eben Brautjungfrauen. Wenn die Bibel die Gemeinde als Ganzes meint, dann spricht sie in der Regel von der Braut, von der Verlobten, von der Geliebten. Wenn aber die Bibel den einzelnen Gläubigen oder den einzelnen Menschen in der Gemeinde meint, dann wird eben von den Gästen gesprochen oder von den Brautjungfrauen. An dieser Stelle können wir davon ausgehen, dass Jesus, als er die Geschichte erzählt hat, nicht allgemein über die Gemeinde sprechen möchte, sondern einen Schritt weitergehen möchte und etwas persönlicher werden möchte. Er spricht zu jedem persönlich. Und so können wir uns auch heute als Ortsgemeinde oder auch als weltweite Gemeinde, je nachdem, wie wir das sehen möchten, nicht als Ganzes sehen, sondern heute dürfen wir direkt an uns selbst denken. Jesus spricht uns persönlich an. Jeder von uns ist eine Brautjungfrau. Jeder von uns wartet auf den Bräutigam. Und jeder von uns wird mit dem Reich Gottes verglichen. Und jeder von uns hat seine Lampe dabei. Soweit sind alle in der Gemeinde gleich. Wenn wir weiterlesen, den Vers 2, das macht Jesus recht kurz und sagt, 5 von ihnen aber waren klug und 5 waren töricht. 50-50, würde man heute sagen, 50-50. Wenn wir jetzt aber dahin gehen und das auch so 50-50 die Gemeinde teilen, dann wäre es etwas kritisch. Dass wir sagen, 50% sind die Klugen und 50% sind die weniger Klugen, die Törichten, das ist ein wenig gefährlich. Ich denke, das, was Jesus hier sagen möchte, ist, in der Gemeinde hast du beides. In der Gemeinde hast du beides. Du hast Törichte und du hast kluge Jungfrauen. Es ist von beidem was vorhanden und nicht Hälfte, Hälfte. Warum waren denn die Törichten töricht? Nun, sie waren töricht, weil sie töricht waren. Und weil sie töricht waren, taten sie Törichtes. Das ist wichtig für uns zu verstehen. Sie waren töricht, daher taten sie Törichtes. Sie kamen mit ihren Lampen, das war die Auswirkung ihrer Törichtheit. Sie kamen mit ihren Lampen, aber sie hatten kein Öl dabei. Das ist ziemlich dumm. Wenn man eine Lampe gebrauchen möchte, aber dafür kein Öl mitnimmt, ist es ziemlich dumm. Die Klugen waren klug, deswegen handelten sie klug. Und als Folge dessen hatten sie Öl dabei. Das muss man schon unterscheiden, weil es macht nicht das, was später in der Geschichte alles so kommt, diese Menschen töricht, sondern das alles, was nachher Jesus aufzeichnet, ist die Folge der Törichtheit, der Dummheit der Jungfrauen. Sie waren töricht, deswegen taten sie Törichtes. Sie waren klug, deswegen handelten sie auch klug. Man sagt, dass in Galiläa das so Brauch war. Und weil Jesus aus Galiläa kam, hat er vielleicht deswegen die Geschichte so auf diese Art und Weise erzählt. In dem Haus der Braut versammelten sich die Brautjungfrauen. Und die Brautjungfrauen haben sich wahrscheinlich hübsch angezogen, weil es ein festlicher Akt war. Und die Hochzeit selbst wurde im Haus des Bräutigams gefeiert. Und wenn er fertig war mit den Vorbereitungen zu Hause, dann ist er zum Haus der Braut gegangen, meistens begleitet von seinen Freunden und wurde auch wahrscheinlich richtig laut angekündigt, so ähnlich wie wir es in der Geschichte auch lesen. Macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Und dann kam er und hat dann seine Braut abgeholt und dieser ganze Zug zurück zu sich nach Hause, diese Heimholung, wurde von diesen Brautjungfrauen begleitet. In der Regel hatten sie eher so Fackeln dabei, nicht so ein kleines Teelicht, so wie wir es oft aus Bildern oder Ähnliches kennen. Das waren schon eher Fackeln, weil die waren draußen unterwegs. So ein kleines Teelicht würde wahrscheinlich schnell einfach verwendet ausgeblasen und gibt auch nicht so viel Helligkeit. So hatten die wahrscheinlich ihre Fackeln dabei und einen Behälter, wo das Öl drin war. Und in dem Moment, wo der Bräutigam angekündigt worden ist, wurden diese Fackeln befüllt, angezündet und man machte sich auf den Weg, weil diese Fackel auch nicht so lange brennen konnte. Man konnte damit nicht stundenlang unterwegs sein oder die ganze Nacht durchgehen. Da hätte man nachtanken müssen. So in etwa der Brauch oder der Hintergrund, warum Jesus die Geschichte so in der Form erzählt. So warten diese Brautjungfrauen auf Jesus. Jeder von ihnen hübsch angezogen, so wie die Mädchen hier. Freuen sich auf dieses wunderbare Fest, ihre Fackeln in der Hand und die Klugen haben noch Zusatzgepäck. In einer separaten Flasche oder wie auch immer im Behälter haben sie noch Öl dabei. Wir lesen in der Geschichte, dass sich der Bräutigam verzögert. Der Bräutigam lässt auf sich warten. Und das ist eine Aussage, die wir in diesen Endzeitreden oder in diesen Gleichnissen von Jesus öfter finden, dass sich der Bräutigam, der Herr oder der König oder wie auch immer er sich dann darstellt, sich verspätet. Jesus möchte damit deutlich machen, dass seine Wiederkunft schon auf sich warten lassen kann. Es kann sich etwas verzögern. Es wird vielleicht nicht ganz so flott gehen, wie wir uns das vorstellen und wünschen. Es kann sein, dass der Bräutigam auf sich warten lässt und sich etwas verzögert. Den Grund dafür wissen wir nicht. Wir wissen nicht, warum der Bräutigam später kommt. Nun, bei einer Hochzeitsfeier kann es natürlich sein, der war noch nicht ganz fertig mit der Vorbereitung, aber das können wir hier auf Jesus nicht schließen. Wir wissen nicht, warum der Bräutigam etwas später kommt. Und in dieser Zeit, wo er verzögert, schlafen alle 10 Jungfrauen ein. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied. Das Einschlafen an sich macht die 10 nicht töricht oder klug. Die schlafen alle 10 ein. Auf die Gemeinde bezogen kann man sagen, jeder von uns ist geneigt einzuschlafen. Niemand von uns ist immer ständig wach und bereit auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus. Jeder von uns wird schwach, müde, niedergeschlagen und schläft ein. Alle 10 schlafen ein. Ein Abraham sogar war dazu geneigt, einzuschlafen. Er ging nach Ägypten oder zu seiner Magd Hagar und konnte nicht der Verheißung Gottes so in der Form vertrauen. Er ist eingeschlafen. Oder der Petrus, der sogar den Herrn verriet. Jeder von uns wird müde und schläft ein. Jesus sagt sogar, ich werde in einem Moment kommen, wo niemand an mich denken wird. Das ist nicht theoretisch so, sondern es wird praktisch so sein. Jesus wird in einem Moment kommen, wo niemand, noch nicht mal seine Kinder, an den Herrn denken wird. Es wird ein Zeitfenster sein, so sprechen wir heute, wo niemand an den Bräutigam und an seine Erscheinung denken wird. Wir werden alle einschlafen oder sind dazu geneigt, einzuschlafen. Vers 6 lesen wir, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Es ist ein Wendepunkt in der Geschichte. Jetzt wird's ernst. Der Moment, auf den eigentlich jeder gewartet hat. Jeder hat doch sich deswegen darauf vorbereitet. Jeder von diesen 10 Jungfrauen war doch deswegen in dem Haus der Braut. Sie haben auf diesen Moment des Kommens gewartet. Und mit Sicherheit, so wie das die Kinder gespielt haben, haben sie auch darüber gesprochen. Wie wird das sein? Was wird uns heute erwarten? Wie wird das wohl mit dem Fest sein? Wie hat das gemacht mit dem Schmücken und dies und das? Die haben mit Sicherheit über das Fest gesprochen. Wie wird er aussehen vielleicht? Wie wird er reagieren, wenn er sie sieht? Alle waren gespannt auf diesen Moment. Und jetzt kommt dieser Moment der Wahrheit, der sehr, sehr dramatisch ist, wie ich finde in dieser Geschichte. Ab Vers 7. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit, also gossen das Öl da hinein. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen, ist auch logisch, wenn nur der Docht angezündet ist, der brennt nicht lange. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch, geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Ist das nicht ein bisschen egoistisch? Ein bisschen eigensüchtig, so zu denken? Ich gebe das Öl nicht ab. Seht zu, wo ihr es kauft jetzt. So mitten in der Nacht. Okay, heute würde man sagen, wir fahren zur Tankstelle. Aber dort, in irgendeinem Dorf möglicherweise, welcher Händler wird noch mitten in der Nacht auftun und ihnen Öl verkaufen? Ist das nicht ein bisschen egoistisch, selbstsüchtig, zu sagen, geht doch und kauft euch das Öl bei den Händlern? Nun, um diese Frage zu beantworten, müssen wir wissen, wofür das Öl denn so steht. Was bedeutet das Öl in dieser Geschichte? Das Öl muss für etwas stehen, das man nicht aufteilen kann. Das Öl muss auch für etwas stehen, das darüber entscheidet, ob man dabei ist oder nicht dabei ist. Das Öl entscheidet, ob man am Fest teilnimmt oder vor der Tür stehen bleibt. Und das Öl muss auch für etwas stehen, das man bei Zeiten schon besitzen muss und nicht in dem Augenblick, wo es benötigt wird. Das Öl muss man schon vorher besitzen. In der Regel steht das Öl in der Bibel für den Heiligen Geist. Doch an dieser Stelle würde ich das eher auf den Glauben beziehen. Der Glaube ist etwas Persönliches. Glauben muss jeder Mensch für sich selbst. Man kann auch nicht stellvertretend glauben. Glauben kann man auch nicht nachreichen, wie bei einem Antrag, wo man etwas vergessen hat, so nach dem Motto, ich gehe schon mal mit zur Hochzeit, ich bringe dir den Beweis oder den Nachweis später. Glauben kann man nicht nachreichen. Und der Glaube allein entscheidet über Dabeisein oder nicht dabei sein. Der Glaube allein entscheidet, bin ich am Fest dabei, feiere ich mit oder warte ich vor der Tür. Also können wir davon ausgehen, dass das Öl für den Glauben steht. Zu glauben bedeutet jemandem oder etwas sein absolutes, sein ganzes Vertrauen zu geben. Jemanden zu glauben, also einer Person zu glauben, bedeutet dann, ihm mein ganzes Vertrauen zu geben. Alles. Heutzutage wird Glauben oft anders verwendet und wenn man Menschen darauf anspricht, bist du ein gläubiger Mensch, würden wahrscheinlich die meisten in Deutschland sagen, ja, ich glaube, ich bin ein gläubiger Mensch. Dabei ist es für diese Menschen oft nicht relevant oder die sagen nicht genau, woran sie glauben. Weil jeder glaubt an irgendwas. Und wer glaubt, der wird selig. Und deswegen ist es fast egal, was ich glaube. Ich glaube ja. Wenn Glaube selig macht, ich glaube. Egal an was, egal an wen und egal wie. Ich glaube. Aber das ist nicht das, was Jesus hier so beschreibt. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6 dem Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und jetzt kommt das Resultat, wenn das so ist, wenn ich der Gegenstand des Glaubens bin, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus schränkt den Glauben oder den Gegenstand oder die Person des Glaubens ziemlich ein. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Paulus, der macht das auch etwas deutlicher in Römer Kapitel 10, Vers 9, Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dann wirst du gerettet. Mit dem Mund zu bekennen alleine reicht nicht. Nur so auszusehen wie ein Christ reicht auch nicht, um am Hochzeitsmahl dabei zu sein. Nur so zu reden wie ein Christ reicht auch nicht, wobei ich nicht genau weiß, wie ein Christ reden sollte, vielleicht ein bisschen geschwollen oder, ich weiß es nicht. Aber nur so zu reden wie ein Christ, das reicht nicht. Bibeltexte möglicherweise auswendig zu zitieren oder die Bibel sogar durchgelesen zu haben, alleine reicht nicht. Ein lässiger Christ zu sein, nach dem Motto passt schon, reicht nicht. Lässig zu sein im Glauben reicht nicht aus, sagt Jesus. Oder nur ein guter Mensch zu sein. Es gibt wirklich unglaublich viele gute Menschen, die viel Gutes tun. Aber das alleine reicht nicht aus, um beim Fest dabei zu sein. Es reicht noch nicht mal aus, Teil einer Gemeinde zu sein. Das alleine reicht noch nicht aus. Der Glaube allein macht es möglich, dabei zu sein beim Hochzeitsmahl oder nicht. Das alleine entscheidet über Klugheit und Torheit. Das alleine entscheidet darüber, ob die Fackel brennt oder sie sofort nach dem Anzünden erlöscht. Doch wer in seinem Herzen glaubt, der kann absolut zu 100% sicher sein, dass seine Fackel brennen wird. In dem Moment, wo es drauf ankommt, wird sie brennen. Davon kannst du zu 100% ausgehen. Wenn du Glauben hast, und das finde ich so faszinierend, dass Jesus nicht von einer Masse von Glauben spricht. Der Glaube kann auch klein sein. Aber wenn der Glaube da ist, dann kannst du dir 100% sicher sein, dass deine Fackel brennen wird. Menschen in der Bibel sagten sogar, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Auch dieser Glaube reichte, damit die Fackel brennt. Der Abraham glaubte, dass Gott ihm einen Sohn schenkt. Und Gott rechnet es ihm als Gerechtigkeit zu. Du musst nicht einen mega starken Glauben besitzen und dich jetzt so schlecht fühlen und sagen, ja, wird das reichen? Wenn du Glauben hast, sagt Jesus, dann kannst du sicher sein, dass deine Fackel brennen wird und du wirst bei diesem Zug zum Hochzeitsmahl, wirst du dabei sein. Manchmal machen uns diese endgültigen Dinge viel Angst. Vor vielen Jahren, als wir mit der Jugend zu so einem Wochenende in Paris waren, machten viele von uns eine ein bisschen schmerzhafte Erfahrung. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Wir gingen eigentlich ziemlich locker und lässig die vielen Treppen runter zum Metro. Und wir wussten, wir sind schon ein bisschen knapp dran und würde vielleicht noch klappen. Und wir kamen gerade runter so an den Steig und der fuhr weg. Wir sahen wirklich nur hinten die Lichter, so wie man es sprichwörtlich auch manchmal sagt. Nun, wir waren da noch ganz entspannt, weil wir dachten, der nächste kommt ja, die nächste Metro. Es hat uns nur etwas gewundert, dass gegenüber auf der anderen Seite schon die Obdachlosen sich ihre Plätze bereit machten auf den Stühlen. Und irgendwann sagte einer von der anderen Seite, heute kommt keiner mehr. Nun, der Weg nach Hause war ziemlich beschwerlich. Niemand hatte eine Karte dabei von Paris. Wir haben irgendwie uns zusammengetan und sind dann so die Nacht durch irgendwie zu unserer Unterkunft gekommen. Aber der Zug, der kam nicht mehr. Heute nicht. Und diese endgültigen Sachen machen uns schon Angst, weil zu spät ist im Wort schon, das ist zu spät. Vorbei ist vorbei. Und wenn ich einen Flug verpasst habe, dann, ja, den kriege ich auf jeden Fall nicht mehr. Der ist weg. Egal wie doll du musst oder möchtest, das ist dann so. Aber das ist nicht der Grund, warum Jesus diese Geschichte erzählt. Nicht um Angst zu machen. Leute, passt auf. Es ist eine Ermutigung. Der letzte Vers heißt, darum, weil es so ist, weil du heute schon dich prüfen kannst, bin ich eine kluge Jungfrau oder eine Törichte? Jesus erzählt die Geschichte bei Zeiten, im Voraus. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Es ist sowohl eine Mahnung als auch eine Ermutigung. Die Bibel spricht immer von heute. Wenn du heute seine Stimme hörst, dann hast du heute die Möglichkeit, aufzutanken. Heute ist deine Möglichkeit, aufzutanken, wenn du feststellst, ich habe eine Fackel, ja. Ich gehöre irgendwie dazu, ja. Ich warte auch, ja. Alles gut. Ich sehe auch so aus wie, ja, okay, passt. Aber wenn der Moment kommt, bin ich mir nicht sicher, ob die Fackel brennt. Das weiß ich nicht genau. Die Dochtlänge vielleicht. Aber es reicht nicht. Wenn du das heute weißt, dann ist es doch die beste Zeit, aufzutanken. Dann geh doch zu den Händlern, sagt Jesus, oder wird das so in diesem Gleichnis gesagt, und kaufe. Wir wissen nicht von den 10 Jungfrauen, ob die was gekriegt haben. Wir wissen auch nicht, ob deren Lichter brannten, als sie vor der Tür standen. Das wissen wir nicht aus der Geschichte. Weil es nicht bei Zeiten geschehen ist, wissen wir nicht. Unsicherheit. Aber das, was sicher ist, ist, wenn ich das Öl dabei habe. Wenn ich genau weiß, meine Fackel wird brennen, weil ich habe das Öl dabei. Und für jeden anderen, der das sicher von sich sagen kann, ja, ich glaube, ist es heute eine Bestätigung dafür, ich kann in dem, was ich bin, weiter bleiben. Ich darf werden im Sein. Wir sind als Kinder Gottes, als Gläubige, Geladene zum Fest. Und es ist uns so sicher, wie man so sagt, wie das Amen in der Kirche. dass wir bei dem Fest dabei sind. Also lasst uns wach sein, lasst uns vorbereitet sein auf den Moment, wenn der Herr uns abholt. Lasst uns sein, ihm werden. Amen. Ich möchte jetzt auch die Möglichkeit geben, dass wir gemeinsam aufstehen und ja, beten gemeinsam. Bin dir so dankbar, Jesus, dass du diese Einladung zum Fest wirklich an jeden einzelnen Menschen richtest. Jesus, du machst daraus kein Geheimnis. Du schränkst das nicht ein, den Personenkreis. Du sprichst es aus. Jeder darf zu dir kommen, wenn er dich hört, deine Stimme hört und sich angesprochen fühlt. Danke dir, Jesus, dass du, egal wie wir sind, egal wie wir kommen, imstande bist, aus uns Kinder Gottes zu machen. Uns das Öl einzuschenken, das uns Sicherheit gibt, bei deinem Kommen dabei zu sein, bereit zu sein. Danke dir, Herr, für diese Sicherheit, die alles überdauert. Eine Sicherheit, die nicht davon abhängig ist, wie die politische Situation ist, ob wir reich oder arm sind, ob wir jung oder alt sind. Wir dürfen uns sicher sein, so gewiss, wie nur gewiss sein kann, dass wir dabei sind, wenn du uns rufen wirst. Herr, und wir freuen uns auf diesen Moment, wo wir das irdische Leben hier lassen können und zu dir in den Himmel hinein, zu dem Fest gehen dürfen. Danke dir dafür, dass du uns diese Festigkeit gibst. Und ich möchte dich auch bitten, dass du uns auch heute diese Warnung auch deutlich machst, dass du heute redest, dass wir unsere Lampen vorbereiten und bereit sind, wenn du kommst. Amen. Wir dürfen wieder Platz nehmen.